NDR Kultur. Das Gespräch.
Heute mit Andrea Schwietzer und mit einem Büchlein, das heißt Vom Antlitz zum Cyberface, das Gesicht im Zeitalter seiner technischen Manipulierbarkeit. Ein kulturhistorischer Essay, den Andrea Köhler geschrieben hat, Literaturkritikerin, und zu der wink ich sozusagen und sag Hallo nach Berlin. Andrea Köhler, schön, dass Sie da sind.
Hallo, Frau Schwietzer.
Ja, leider sehen wir uns ja gar nicht. Das ist natürlich für so ein Gespräch eigentlich fatal, weil wir über das Gesicht sprechen.
Ja, das ist außerordentlich bedauerlich, muss ich sagen, weil anstatt ihr Gesicht, ich habe es natürlich gegoogelt, was man heutzutage ja so tut, ich leider ihr sehr sympathisches Gesicht nicht sehen kann. Das Gesicht ist ja etwas, an dem man sich automatisch orientiert und in dem man sich vergewissert. Und es ist natürlich was ganz anderes, wenn man jemanden hat, der einem wohlwollend zulächelt, als wenn man jetzt hier auf so eine Mikrofonscheibe, schwarze, starrt. Und ich glaube, wir alle sind eigentlich angewiesen auf den unmittelbaren Gesichtskontakt und auf das Gegenüber und auf die Reaktionen des Gegenübers. Und diese Vergewisserungsprozesse, die stattfinden, wenn man einander anschaut und die uns ja auch in der Welt verorten, wenn man so will, die sind natürlich in dem Moment weg, wo man nur spricht. Und das gibt dann so ein gewisses Verlorenheitsgefühl mitunter. Im Moment nicht.
Ja, wir versuchen natürlich trotzdem nah sozusagen miteinander zu sprechen, auch wenn wir uns jetzt nicht sehen können. Man kann sich ja auch, das habe ich in Ihrem Büchlein gelesen oder gelernt, man kann sich eine Person auch gar nicht ohne Gesicht vorstellen. Das ist total einleuchtend, war mir aber auch gar nicht klar.
Ja, das ist wirklich eigentlich das, was mich letztendlich auf die Spur dieses Themas gebracht hat, weil es mich ungeheuer fasziniert hat immer, dass wenn man jemanden von hinten sieht, man automatisch unwillkürlich beginnt, sich ein Gesicht vorzustellen. Ich habe den Eindruck, es geht gar nicht anders. Es gibt ja diese Schreckensbilder aus den Albträumen, zum Teil auch aus dem Surrealismus, aus den Horrorfilmen, wenn Menschen ohne Gesicht dargestellt werden. Und wir sind so gesichtsfixiert auch, dass diese Vorstellung, glaube ich, gar nicht möglich ist und das Gegenüber sozusagen kein Gesicht hat. Das hat man zum Beispiel gesehen, wenn uns Menschen während der Corona-Pandemie mit quasi halbierten, also bedeckten Gesichtern mit Gesichtsmasken gegenübergetreten sind. Und ich habe dann festgestellt, dass ich automatisch angefangen habe, diese Gesichter zu ergänzen. Und zwar, wie mir dann aufgefallen ist, in dem Moment, wo das Gegenüber dann die Maske abgenommen hat, automatisch eigentlich nach harmonischen Gesichtspunkten. Und dann, was sich dann oft für mich herausgestellt hat, ist eine totale Überraschung, wenn man plötzlich ein ganz anderes Gesicht vor sich gesehen hat, als man sich vorgestellt hat. Und ich glaube, diesen Automatismus, der ist uns eingeboren, dass wir gar nicht anders können, als uns Gesichter vorzustellen. Und das ist natürlich auch das ganz große Drama bei den Menschen, deren Gesichter zerstört worden sind, beispielsweise im Krieg. Also 14% der Soldaten im Ersten Weltkrieg sind mit zerschossenen Gesichtern wiedergekommen. Und diese Menschen sind quasi nicht mehr sozial einzubinden, weil wir einen automatischen Abscheu, unglücklicherweise, ein Entsetzen, eigentlich Abscheu klingt so nach Ekel, aber ich glaube einfach so ein Entsetzen einen befällt, wenn man ein völlig zerstörtes Gesicht sieht.
Weil wir auch so eine Vorstellung haben davon, was ein schönes Gesicht ist. Also Sie haben gerade schon Proportionen angesprochen, die Harmonie in einem Gesicht. Was suchen wir denn im Gesicht des anderen?
Attraktivität ist natürlich ein Punkt, wobei die Harmonie oft gar nicht so sehr dasjenige ist oder das ist, was ein Gesicht besonders schön macht, sondern meistens eine kleine Unregelmäßigkeit. Also wenn man an die berühmten Schönheitsflecken denkt oder ein leichter Silberblick, das kann ja ungeheuer attraktiv und interessant sein. Diese rein hübschen Gesichter, die heutzutage eigentlich vorrangig sind, die sind ja oft eher uninteressant. Was wir aber natürlich eigentlich suchen im Gesicht ist das, was ich eben schon sagte. Wir wollen wissen, mit wem wir es zu tun haben. Also wenn wir jemandem ins Gesicht schauen, dann fängt automatisch ein Feuerwerk an neuronalen Prozessen statt, wo wir uns, ist natürlich Information, alt, jung, Mann, Frau und so weiter und so fort, also das rein Faktische, aber gleichzeitig suchen wir, glaube ich, automatisch nach dem Ansteckungsfaktor der Sympathie. Wir suchen, ist dem jetzt mir freundlich gesonnen oder die oder nicht. Und was ich auch nochmal besonders interessant fand, also auch bei meinen Recherchen, dass vieles, und das hat mir sehr eingeleuchtet, einfach auf unbewusste Prozesse zurückgeht. Man merkt ja an sich selber auch, dass man sehr spontan auf Menschengesichter reagiert und sehr spontan sagt irgendwie, der ist mir unsympathisch oder die gefällt mir total gut oder man sagt so, die Chemie stimmt. Und das sind viele Dinge, die eigentlich im Laufe des Lebens vermutlich aber schon sehr, sehr früh in den ersten, sage ich mal, mit den ersten Bezugspersonen eingeübt wird, wie man auf Gesichter reagiert. Und dass diese ungeheuren neuronalen Prozesse, das ist eigentlich das, was uns sozusagen am Gesicht kleben lässt, mehr oder weniger.
So wie das Neugeborene am Gesicht zum Beispiel der Mutter klebt, wenn es gestillt wird. Was ist, wenn dieses Gesichtserkennen oder wenn diese Verbindung von Gesicht zu Gesicht, also Eltern zum Kind zum Beispiel, wenn die gestört ist?
Ja, das ist eben ganz dramatisch, wenn das stattfindet. Und leider Gottes findet es sehr oft statt. Meine Generation ist noch ein bisschen so in diesem Dunstkreis dieses Buches Die deutsche Mutter und ihr Kind. Das kam aus dem Nationalsozialismus und dort groß geworden. Und dort wurde gewissermaßen empfohlen, dass Kinder, die schreien, also gerade Säuglinge, die soll man nicht verwöhnen. Die tut man dann irgendwo in eine dunkle Kammer und stellt sie weg, damit sie sich gar nicht erst an so etwas gewöhnen wie das, dass sie immer schreien können. Das ist der Gedanke dahinter gewesen. Fakt ist aber, dass in dem Moment, wo die erste, also gerade die ganz frühen Beziehungen gestört sind, dass in dem Moment auch das Kind kein Selbstbild aufbauen kann, dass diese ganze Identitätsbildung, Herausbildung einer Persönlichkeit läuft über den Kontakt, die Zugewandtheit eines Gesichtes. Und natürlich gibt es dann auch die Momente der Abwendung, aber das ist ein Lernprozess. Und wenn der schief läuft, dann kommen oft narzisstisch gestörte, auf jeden Fall schwierige Persönlichkeiten dabei heraus. Das kann man, glaube ich, oft sagen, dass solche psychischen Störungen durchaus auch auf diese ganz frühen schiefgelaufenen Prozesse zurückzuführen sind. Es ist natürlich schwer dran zu kommen, weil das sind diese ganzen Dinge, die im vorsprachlichen Bereich stattgefunden haben, in einer Phase, wo das Kind noch nicht spricht.
Ja. Sie schreiben auch viel über den Spiegel und dass wir uns selber ja eigentlich nie richtig direkt ins Gesicht blicken können. Das ist auch nochmal so eine Erkenntnis. Was entgeht uns damit, wenn wir eben uns selber gar nicht angucken können? Also klar, wir sehen uns im Spiegel, aber jeder von uns weiß, dass wir damit uns eigentlich gar nicht richtig sehen, sage ich jetzt mal. Ich weiß gar nicht, wie man das formulieren soll.
Ja, das ist ja ganz verrückt. In irgendeiner Form sieht man sich ja gewissermaßen von innen. Der Punkt ist der, dass wir, glaube ich, alle ein ungeheuer ambivalentes Verhältnis zu unserem Spiegelbild haben. Einerseits ist da dieses Moment, wir wissen eigentlich nie wirklich, wie wir aussehen. Das ist aber ein Phänomen, was dem Gesicht selber eigen ist, weil jedes Gesicht kann im Sekundenbruchteil ganz, ganz anders aussehen. Und dass man sich selber nie wirklich sehen kann, das hat natürlich einerseits eine irritierende Wirkung. Vielleicht ist es aber auch ganz segensreich. Ich weiß es nicht, wenn so dieses Moment da drin ist, dass man nicht genau weiß, wie man eigentlich nach außen hin wirkt. Und letztendlich können wir ja auch nicht wirklich wissen, was in dem anderen vorgeht, wenn man ihm ins Gesicht sieht. Man kann es nur ahnen. Also, dass wir ja eigentlich im Gesicht immer nur gewissermaßen sekundär lesen können und nicht wirklich wissen, was sich in der anderen Person abspielt. Das bleibt als Verunsicherungsmoment natürlich da. Mhm. Auf der anderen Seite gibt es eindeutige Signale. Also wenn die Augen leuchten und wenn das Lächeln genuin ist, das spürt man dann schon, ob das jetzt einer wahren Empfindung entspricht oder eher einer aufgesetzten Maske.
Wenn wir uns im Spiegel betrachten, natürlich mit zunehmendem Alter, dann suchen wir vielleicht auch nach der einen oder anderen Falte oder nach der Stelle, wo es keine Falten gibt. Das hat mich überrascht. Ich dachte nämlich, dass das Altern, was ja gerade bei Frauen immer thematisiert wird, dass das erst in unserer Zeit in Verruf geraten ist, also dieses Altern der Frau. Das stimmt aber gar nicht. Also das geht viel früher zurück, also bis ins Mittelalter zurück. War das wirklich schon immer so eine Verknüpfung, das Altern der Frau ist viel problematischer als das Altern des Mannes?
Ich glaube, diese Geschichte ist alt. Also Catull hat wirklich viele Schriftsteller dieser Zeit, gerade des Mittelalters, haben in abfälligen Porträts geschwelgt, was die alternde Frau oder die alte Frau angeht. Es gibt ja auch in der bildenden Kunst, interessanterweise, das sind total spannende Bilder, die hässlichen Greisinnen. Es gibt auch die schönen Greisinnen in der bildenden Kunst, das muss man dazu sagen. Gleichwohl, denke ich, haben Sie recht, es hat sich was verändert, denn ich habe den Eindruck, noch nie ist so gnadenlos auf alternde Frauen geschaut worden wie heutzutage. Und das hat auch was damit zu tun, dass natürlich einerseits ältere Frauen sichtbarer sind, sie stehen mehr in der Öffentlichkeit, sie sind auch professionell öffentlich mehr sichtbar, werden aber gleichwohl immer noch nach den alten Kriterien, was Attraktivität angeht und so weiter und so fort, beurteilt. Das kommt dann obendrauf noch dazu. Also da sind sehr viele Faktoren, spielen eine Rolle. Ich glaube, eine allgemeine Altersdiskriminierung überhaupt, wie mir aufgefallen ist, besonders in Deutschland. Aber es kommt dann auch noch hinzu der Faktor, dass Schönheit in Anführungsstrichen oder Jugend ja in gewisser Weise machbar ist. Und da kommt natürlich diese ganze Schönheitsindustrie ins Spiel. Und diese Verunsicherung gerade der alternden Frauen, sage ich mal, die wird natürlich weidlich bewirtschaftet.
Also gerade Schauspielerinnen haben ja damit auch viel zu kämpfen und nehmen auch gern mal so eine Botox-Spritze vielleicht in Anspruch, oder?
Ja, klar, das ist ja auch überhaupt nicht verwerflich. Die haben, weil eben leider Gottes das Altern der Frauen gerade im Kino überhaupt nicht vorgesehen ist, machen die natürlich alles Mögliche, um überhaupt noch in ihrem Beruf arbeiten zu können. Und eben sicherlich nicht nur Botox-Spritzen, sondern auch alle möglichen Operationen lassen sie über sich ergehen. Wenn es gut geht, ist dagegen ja auch nichts zu sagen. Wenn allerdings die Mimik immer festgezurrter wird, wie man zum Beispiel bei einer eigentlich ja nicht schlechten Schauspielerin wie Nicole Kidman feststellen kann, dann geht mir als Zuschauerin was verloren. Das Interessante ist, dass die Kriterien sich aber mitverändern. Also was mir aufgefallen ist an den Rezensionen zu Kinofilmen, Nicole Kidman, deren Gesicht man noch vor ein paar Jahren mit einer gefrorenen Tundra spöttisch verglichen hat, die hat plötzlich eine, durch ihre Mimiklosigkeit, eine geheimnisvolle Aura. Und das ist etwas, was ich tendenziell mit Befremden, muss ich sagen, registriere, ist, dass sich die ganzen Kriterien, Schönheitskriterien, auch mit dieser Fabrikation jugendlicher Gesichter, die ja auch nur selten wirklich gelingt, auch verändert hat. Also am schlimmsten, muss ich sagen, finde ich es eigentlich bei den jungen Frauen heutzutage, die sich alle die Lippen so entsetzlich aufblasen lassen. Und das, ich finde das einfach sowas von oberhässlich. Aber da scheint viele zu geben, die das ganz anders wahrnehmen. Sonst würde das ja in der Form nicht, also in dieser massenweisen Form, auch die Angleichung jugendlicher Gesichter würde ja so sonst nicht stattfinden.
Eine Angleichung, die ja auch natürlich durch das Internet auch mit oder durch die sozialen Netzwerke mit befeuert wird. Wenn wir an irgendwelche Gesichtsfilter denken und so weiter, dann kommt die ganze Selfie-Kultur da noch mit rein, wo man versucht, ein möglichst gutes Selbstbild abzugeben oder das eigene Bild zu kontrollieren, könnte man sagen. Sie schreiben, diese Selfie-Kultur ist eine Art Zäsur. Wie nehmen Sie das wahr? Wie verändert diese Selfie-Kultur eben auch unseren Blick auf das Gesicht?
Die Selfie-Kultur ist ein interessantes Phänomen. Früher hat man ja Gesichter abgelichtet, um sozusagen ein mehr oder weniger realistisches Abbild zu schaffen. Und die Selfie-Kultur Das ist jetzt nochmal was anderes als das, was Sie gerade vorher erwähnt haben. Die Selfie-Kultur ist ja eigentlich eine kommunikative Kultur. Mhm. Die will jetzt nicht das Gesicht in dieser und jener, was ich, Lebensphase wiedergeben, sondern die gibt jetzt eigentlich ein Ereignis wieder. Und da geht es letztendlich nur darum, dass dieses Ereignis, also das Gesicht in dieser oder jener Situation, meinetwegen vorm Eiffelturm oder weiß der Kuckuck oder vorm tollen Abendessen oder mit der schicken neuen Frisur, dass das geliked wird. Und es geht nicht mehr um die Abbildung. Da hat sich in der ganzen, also das, was man mal unter einem Porträt oder Selbstporträt sogar verstanden hat, natürlich komplett in diese Richtung verschoben. Und da sind die sozialen Medien ganz, ganz vorne dran. Also ich habe gerade neulich eine Zahl gelesen, dass 50% auch der älteren Frauen sich nach Maßgabe der Influencerinnen beurteilen und entsprechend auch zurichten lassen oder sich dadurch verunsichert fühlen. Das hat mich als Zahl dann doch überrascht, muss ich sagen.
Andrea Köhler ist bei uns im Gespräch auf NDR Kultur. Sie hat das Büchlein geschrieben, Vom Antlitz zum Cyberface, eben das Gesicht im Zeitalter seiner technischen Manipulierbarkeit. Und wenn wir von Manipulierbarkeit sprechen, dann ja auch von Cyberfaces, also von künstlich erzeugten Gesichtern. Erkennen wir die überhaupt noch? Also können wir unterscheiden, auch weil wir ja im Gesicht des anderen eben versuchen, etwas zu erkennen, was uns bekannt ist, ja auch. Können wir unterscheiden zwischen falschem Gesicht und echtem Gesicht?
Das ist eine spannende Frage. Man muss dazu sagen, es sind ja immer abgebildete Gesichter. Mm. Und es gibt ja so Tests. Also ich habe das auch gemacht und ich war ziemlich sicher, dass ich das erkennen kann auf Anhieb. Und also ich habe so einen Test in der New York Times gemacht. Und musste dann doch einigermaßen kleinlaut zugeben, dass ich mich doch einige Male geirrt habe. Mhm. Ich habe dann noch gedacht, ich kenne jetzt die Tricks, mit denen die uns hier jetzt reinlegen wollen und auf eine falsche Fährte führen. Aber nein, wenn das gut gemacht ist, kann man das auf den Bildern selber nicht mehr unbedingt identifizieren. Und da geht natürlich irgendwie eine riesige Gefahr aus davon für die Zukunft, auch im Bereich der Kriminalität, denn das kann natürlich in jeder Hinsicht wunderbar ausgenutzt werden.
Ein Zitat aus dem Essay, den Sie geschrieben haben, lautet: Die Gesichtslosigkeit im digitalen Raum beraubt uns auch der neurologischen Grundlage für die Einfühlung in eine andere Person. Also, wenn wir uns das nochmal so vor Augen führen, besteht da auch eine Gefahr der Empathieunfähigkeit, die damit einhergeht, wenn wir eben uns viel stärker auch in digitalen Räumen bewegen, vielleicht auch mit Gesichtern kommunizieren, die gar nicht echt sind?
Das ist ganz entschieden eine große Gefahr, glaube ich. Und man sieht es ja auch, also es wundern sich ja viele über die unglaubliche Zunahme an Brutalität. Und es gibt auch da Experimente, sage ich mal, wo Menschen, die verfolgt worden sind von solchen Trolls mit Morddrohungen und weiß der Himmel was und also Shitstorms, dass die in Kontakt getreten sind mit denjenigen, die sie da verfolgt haben. Meistens ist es anonym. Ich weiß nicht mehr genau, wie die sozusagen diesen Kontakt haben herstellen können. Und dass sich das in dem Moment dann wirklich verändert hat. Weil in dem Moment, wo wir jemandem ins Gesicht sehen, das sind auch diese neuronalen Prozesse, von denen ich vorhin sprach, die sind diese Mimikrie, die ist das, was sozusagen Empathie, Sympathie, aber auch einfach Einfühlungsvermögen in die andere Person überhaupt erst ermöglicht. Das sind diese Spiegelneuronen. Es haben Kinder, das haben Tiere auch. Das ist sozusagen das, was uns letztendlich aber einfach auch zu Menschen, also zu humanen Wesen macht. Die Möglichkeit, sich einzufühlen. Das ist die Möglichkeit, das ist auch die Fantasie eigentlich, die da in Gang kommt, die Fähigkeit, sich vorstellen zu können, was möglicherweise da in dem anderen gerade passiert.
Sie ziehen immer auch wieder Vergleiche zur Kunst, also sei das der abgewandte Mensch zum Beispiel in den Gemälden von Caspar David Friedrich oder seien das Gemälde mit Jungbrunnen, wo es dann eben um das Altern der Frau geht oder das Wiederverjüngen der Frauen. Wie sieht das aus in der aktuellen Kunstszene? Gerade denke ich so, wenn wir eben auch über Cyberfaces sprechen, dass wahrscheinlich das Gesicht auch ein besonders interessanter Gegenstand sein könnte für eben aktuelle kulturelle Positionen sozusagen.
Was die Gegenwartskunst angeht, also die ganz aktuelle, muss ich gestehen, bin ich nicht so absolut firm. Was ich mir angeschaut habe, ist schon in der neueren Kunstgeschichte diese Entwicklung, dass eigentlich war die Kunst ja mal zuständig für die Repräsentation des Gesichtes, also in der Malerei besonders. Und das hat natürlich seine erste Störung erfahren mit der Fotografie, die ein sehr viel realistischeres Abbild des Gesichtes schaffen konnte als jetzt die Malerei. Ob es besser oder schlechter ist, das will ich jetzt nicht beurteilen. Es kommt auch sicherlich jeweils auf das Bild oder die Fotografie.
Es bleibt ja auch eine Inszenierung auch bei der Fotografie am Ende.
Absolut, natürlich. Also das ist Realismus in Anführungsstrichen, realistisches Abbild. Das ist ja auch immer nur ein Sekundenbruchteil dessen, was das Gesicht eigentlich ausmacht, wenn in der Fotografie. In der bildenden Kunst hat dann eigentlich eine Entwicklung stattgefunden, die sich mit dieser Nicht-Abbildbarkeit, also dieses nicht wirklich das Gesicht in seiner ganzen Lebendigkeit und in seiner ganzen Verwandlungsfähigkeit überhaupt ins Bild bringen zu können, dass dieses in den Prozess und in die Bildgebung mit eingebaut wurde. Da gibt es Arnulf Rainer, der hat Gesichter mit wütenden Pinselstrichen bearbeitet. Gerhard Richter hat das auch gemacht zum Teil. Giacometti hat ganz irre Porträts gemalt, indem er hat wirklich seine Modelle gequält. Das waren dann meistens irgendwelche Anverwandten, die auch diese Tortur mitgemacht haben. Die haben Stunden und Stunden und Tage gesessen und er hat dieses Gesicht immer wieder übermalt, weil er den Ausdruck, den er wollte, letztendlich dann eigentlich nur in dieser Form des Palimpsestes schaffen konnte. Und da gibt es ganz tolle Porträts von dem, wo man wirklich so diese ganz, ganz vielen verschiedenen Ausdrücke übereinander gemalt und eigentlich letztendlich wie fast wie eine schwarze Fläche, durch die man durchgucken kann, sehen kann. In der gegenwärtigen Kunst, Peter Sloterdijk hat gesagt, ich nehme mal an, er bezog sich auf die zeitgenössische Kunst, dass die Gesichter, wenn sofern sie denn überhaupt noch auftauchen in der zeitgenössischen Kunst, Zeugnisse der Weltmächte, Entleerung und Entstellung, deren gegenüber einfach nur noch Monitore und Kameras und Evaluierungsgremien sind. Und ich vermute mal, dass er da absolut recht hat. Denn wenn Gesichter eigentlich nur noch auch in den sozialen Medien daraufhin abgeklappert werden, ob sie überhaupt gepostet werden und welche Katastrophen entstehen, wenn sie nicht geliked werden. Wenn das die einzigen Kriterien sind, ist das natürlich für die Abbildung des menschlichen Gesichts ein bisschen wenig und eher traurig.
Da passt doch vielleicht ganz gut dieser letzte Gedanke, der im Buch noch mit drin ist. Ein philosophischer Gedanke, inwiefern oder dass das Gesicht wichtig ist für die Aufrechterhaltung unserer Demokratie. Warum, glauben Sie, Frau Köhler, ist das so?
Ja, da zitiere ich Agamben, der das im Zuge der Corona-Pandemie einen Essay geschrieben hat, in dem er eben sagt, wenn wir uns nicht mehr sehen können, dann ist auch das Gespräch unmöglich und dann können wir auch nicht mehr sehen, was geht in dem anderen vor. Und der Austausch, der ja zwischen Gesichtern stattfindet, das ist ein demokratischer Prozess. Deshalb gibt es ja auch diese ganzen Auseinandersetzungen mit den verschleierten Frauen, also mit den voll verschleierten Frauen, wo man sich sagt, in einer Demokratie muss das Gesicht sozusagen einsehbar sein. Denn das schafft ein Ungleichgewicht, wenn das eine Gesicht zu sehen ist und das andere nicht. Jetzt muss ich dazu sagen, in der Pandemie haben wir aber auch ein bisschen gelernt, dass über den Augenkontakt unglaublich viel stattfinden kann. Ich habe mal in einer Zeit in London in einer Gegend gewohnt, wo lauter voll verschleierte Frauen waren. Und ich habe mich so unsicher gefühlt und verunsichert, bis ich dann gemerkt habe, dass ja, man auch über Augen unglaublich kommunizieren kann. Und das ist so ein bisschen was, vielleicht eines der ganz, ganz wenigen Dinge, die Corona-Pandemie an positiven Erkenntnissen gebracht hat, dass doch sehr viel auch über Augenkontakt stattfindet. Aber der Gedanke von Agamben, und das ist richtig, also der demokratische Austausch muss sozusagen offen stattfinden und kann nicht hinter Masken gelebt werden.
Wir müssen Gesicht zeigen.
Wir müssen Gesicht zeigen. Ja, Gott sei Dank. Es ist ja auch, Lichtenberg hat gesagt, es ist die unterhaltsamste Fläche der Welt. Ich würde sagen, es ist einfach auch die faszinierendste Fläche der Welt. Das wird so schnell auch nicht verschwinden, auch wenn wir heftig dabei sind, das Gesicht einer Künstlichkeit zu unterwerfen, also die Masken zu fabrizieren, mit denen wir durch die Welt laufen.
Das nächste Mal hoffentlich von Angesicht zu Angesicht, Frau Köhler. Vielen Dank für Ihre Zeit und für den Besuch bei NDR Kultur im Gespräch. Dankeschön.
Ich danke Ihnen.
Vom Antlitz zum Cyberface, das Gesicht im Zeitalter seiner technischen Manipulierbarkeit. Der kulturhistorische Essay von Andrea Köhler ist bei Zuglampen erschienen.
NDR Kultur.